Gelobt sei der Herr Jesus Christus. Lasst uns die Bibel aufschlagen in Matthäus Evangelium Kapitel 24. Und wir werden drei Verse lesen, beginnen vom Vers 42. Matthäus Evangelium Kapitel 24, Vers 42 beginnend. So wacht nun, da ihr nicht wisst, in welcher Stunde euer Herr kommt. Das aber erkennt, wenn der Hausherr wüsste, in welcher Nachtstunde der Dieb käme, so würde er wohl wachen und nicht in seinem Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit, denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Amen. Bevor ich euch einlade, Platz zu nehmen, vielleicht sind hier Gäste da, deswegen dreht euch zur Linken und zur Rechten, begrüßt einander. Vielleicht ist jemand da, der zum ersten Mal da ist. Und am Ende natürlich haben wir auch die Möglichkeit, noch miteinander zu sprechen. Und der Herr segne uns alle. Amen. Liebe Brüder und liebe Schwestern, Gäste, Freunde, vielleicht diejenigen, die zum ersten Mal in einer Kirche sind oder in einer Gemeinde, möge der Herr Jesus Christus euch segnen. Am Ende würden wir uns freuen, auch wenn hinten jetzt keine Tische vorbereitet worden sind mit Materialien oder Biblien. Wir würden uns freuen, wenn ihr nach vorne kommt, vielleicht, dass wir miteinander sprechen oder die Person oder derjenige, der euch eingeladen hat. Wenn ihr Bibeln möchtet, haben wir genügend Bibeln in mehreren Übersetzungen, sowohl auf Deutsch, Rumänisch, Englisch und alle möglichen Sprachen zumindest. Die meisten Sprachen haben wir. Deswegen scheut euch nicht, wir scheuen uns auch nicht. Macht einen Schritt auf uns zu, wir werden genau dasselbe machen. Und wir würden uns freuen, wie gesagt, wenn wir am Ende dann vielleicht noch miteinander sprechen können. Vielleicht haben Sie Fragen, es ist möglich. Während des Programms ist es oftmals schwierig, Fragen zu stellen am Ende, sei es über die Predigt, über die Lieder, über das Ambient, das hier ist. Vielleicht haben Sie Fragen und wir würden uns freuen, wenn ihr euch nicht scheut. Ja? Und der Herr möge euch segnen. Amen. Das heutige Thema, das vielleicht die meisten von uns oder zumindest diejenigen, die hier in der Kirche Mitglieder sind, ist die Wiederkunft Jesu Christi zwischen Gnade und Gericht. Gestern waren wir im 10. Bezirk und dort war ein Bild vor meinen Augen, das mehr spricht als 1000 Wörter. Wir sind oftmals so gewohnt, die Bibel zu hören und es ist etwas ganz Gewöhnliches, Predigten zu hören, Lieder zu hören. Und während die Gesangsgruppen, die hier zu meiner Rechten sind, gesungen haben, kam einfach eine junge Dame aus dem Nichts. Und sie hat begonnen zu weinen und zu schreien, ich brauche Jesus, ich brauche Jesus. Ich bin zu ihr gegangen, habe sie gefragt, weshalb, was ist das Problem, ich brauche Heilung, sagt sie. Gut, dachte ich mir, das erste Mal war auch Bruder Katalin mit mir, wir haben für sie gebetet. Und so, ich habe ein Leben voller Sünde, ich brauche Jesus. Für uns ist das Wort und das Evangelium etwas ganz Normales, etwas Gewöhnliches. Für die Menschen, die Jesus nicht kennen, ist es etwas Außergewöhnliches. Etwas Übernatürliches. Deswegen, was ich mir wünsche, vor allem für uns, die wir gewohnt sind mit der Bibel und mit einem Gottesdienst, dass wir es nicht auf die leichte Schulter nehmen, sondern wirklich hier gemeinsam mit mir in unserem Herz beten, dass der Gott ein Wort schenkt. Weil es ist ein Kampf, es ist nicht leicht zu singen, zu dienen, zu sprechen, ein Gedicht auswendig zu sagen. Es ist wirklich ein Kampf und deswegen betet in euren Herzen, dass der Herr ein Wort schenkt. Amen. In erster Linie, was ist die Wiederkunft des Herrn Jesu Christi? Wir wissen, dass es einen Moment gab in der Geschichte der Menschheit, wo Jesus Christus physisch, Gott, der keinen Anfang und kein Ende hat, in diese physische Welt gekommen ist. Aber wie viele von uns sind uns dessen bewusst, dass es auch ein Tag kommen wird, wo Jesus Christus zurückkommt? Was ist der Grund? Diesen Grund werden wir uns in ein paar Punkten anschauen, was genau es mit der Wiederkunft oder mit dem zweiten Kommen Jesu Christi auf sich hat. Wir haben gelesen, darum seid auch ihr bereit, denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Wer ist dieser Sohn des Menschen? Das ist Jesus Christus. Und der erste wichtige Punkt hinsichtlich seiner Wiederkunft ist, Der Tag seiner Wiederkunft ist unbekannt. Es haben Menschen in der Vergangenheit versucht, einen Tag, eine Stunde, ein Datum zu nennen, wann Jesus Christus wiederkommt. Und wissen Sie, was sie alle gemeinsam hatten? Die Prognosen haben nicht gestimmt. Wir können das Datum nicht vorhersehen. Wieso? Weil es geschrieben steht in Matthäus 24 mit Vers 36, um jenen Tag, um den Tag der Wiederkunft Jesu Christi, und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, sondern allein mein Vater. Der Tag der Wiederkunft Jesu Christi ist etwas, was für uns verborgen ist, nicht aber für Gott. Deswegen, was der erste Punkt ist und wichtig ist, dass wir alle Zeit bereit sind und ein heiliges Leben führen. Was wir aber von Seiten des Herrn bekommen haben, sind gewisse Zeichen. Die Bibel sagt nicht, passt auf, im Jahr 2030 oder 2035 kommt Gott. Wieso? Weil wir als Menschen Spezialisten wären und wir würden uns wahrscheinlich, wenn, sagen wir rein hypothetisch, am 30. Dezember 2030 kommt Jesus Christus, ja, das stimmt nicht, wir nehmen es nur an, am 29. Dezember wären die Kirchen voll in Österreich und alle würden sich genau einen Tag davor bekehren. Wieso? Weil es in unserer Natur ist. Wir lassen es oftmals bis zum letzten Drücker. Das ist von der Schule so, ja, am letzten Tag vor der Prüfung, der Bruder Burtsch ist ein Lehrer, der kann das sicher bestätigen, lernen die Schüler ja viel mehr, da ist man motivierter normal. Und wir Menschen sind genauso, wir würden bis zum letzten Moment warten und sagen, jetzt ist der Moment, dass wir Buße tun. Aber niemand garantiert uns, wie wir haben, auch wenn wir eine Lebensversicherung haben, niemand garantiert dir und garantiert mir den morgigen Tag. Es ist ein Mysterium, wir wissen es nicht. Was wir aber haben, wenn du noch am Leben bist, du hast heute. Du hast das hier und jetzt. Deswegen möge Gott uns Weisheit schenken, dass wir diesen Tag zu schätzen wissen. Amen. Was für Zeichen haben wir in der Bibel, die über die Wiederkunft Jesu Christi sprechen? Matthäus 24 ist voll bepackt mit Zeichen und nur einige davon. Der Herr Jesus Christus spricht. Falsche Christusse und falsche Lehrer, Kriege, Unruhen, Naturkatastrophen, Verfolgungen, Abfall vom Glauben, eine weltweite Verkündigung des Evangeliums. Ganz konkret, lasst uns wirklich konkret sein, ja? Wann gab es so viele Kriege, ja? Christen, die in einem Maß verfolgt werden, die es zuvor nicht gab, ja? Wir hören von so vielen Naturkatastrophen, Kriege, und mehr als das, das Evangelium wird wirklich überall verkündigt, in allen Sprachen, in allen Mitteln, die den Menschen zur Verfügung stehen. Was bedeutet das konkret? Dass die Bibel echt ist, dass die Bibel wahr ist und dass all diese Zeichen für uns, die wir an Gott glauben, ein Grund zur Freude ist. Aber für die Menschen, die Gott nicht kennen, sollte es ein bestimmtes Fragezeichen sein, ja? Ein Fragezeichen in was für einer Hinsicht? Ein Fragezeichen, dass wenn all diese Sachen geschehen und unter unseren Augen, vor unseren Augen wahrhaftig geschehen, dann wird auch das zweite Kommen gewisslich geschehen. Deswegen solltest du dir die Frage stellen, ganz persönlich und ganz innig, wie stehe ich mit meinem Schöpfer? Bin ich bereit? Neben den Zeichen, die Gott uns gegeben hat in der Bibel, haben wir auch eine gewisse Parallelstellen zu Menschen, die in der Vergangenheit gelebt haben. Ja? Und Jesus trifft dort ganz spezifisch auf zwei Personen, die er nennt. Und die erste Person ist Noah. Wir haben wahrscheinlich von einem gewissen Noah im Alten Testament gehört. Und im Lukas-Evangelium 17, Vers 26 sagt Jesus: Und wie es in den Tagen Noahs zuging, so wird es auch sein in den Tagen des Menschen oder kurz vor der Wiederkunft des Herrn Jesu Christi. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten bis zum Tag, als Noah in die Arche ging und die Sintflut kam und vernichtete alle. Wisst ihr, was Jesus Christus hier indirekt anspricht? Nämlich die Gleichgültigkeit der Menschen zu der Lebzeit Noahs. Die haben wahrscheinlich das Evangelium gehört und Noah hat gepredigt, es kommt ein Tag, da kommt die Sintflut und es wird viel regnen. Und die Menschen haben gesagt, pff, ja, das sind Märchengeschichten.
Und es vergingen Tage, es vergingen Wochen, es vergingen Monate und es kam nichts. Und die Menschen sagen, ha, wir wussten es, ey. Es vergingen Jahre und nichts kommt. Bis zum Tag, genau das sagt die Bibel, Noah geht in die Arche rein. Es gibt nicht mehr, passt auf Leute, jetzt genau wird es geschehen. Nein, er geht ganz ruhig in die Arche rein, die Tür geht zu und plötzlich beginnt es zu regnen. Die meisten haben gesagt, wird eh in einer Stunde aufhören zu regnen, gewisslich. Und es hört in einer Stunde nicht auf. Es regnet tagelang und die Menschen haben wahrscheinlich versucht, an der Tür anzuklopfen, wie gesagt worden ist, ja? Und sie klopfen an, Noah, lass uns herein, wir glauben jetzt. Zu spät. Wenn man sehen kann, ist es nicht mehr Glauben. Glauben ist, wenn man es nicht sehen kann. Genau das sagt Jesus Christus zum Thomas, ja? Nach der Wiederauferstehung. Thomas hat gesagt, bis ich meine Hände nicht in seine Narben reingeben werde, damit ich fühle, werde ich nicht glauben. Und Jesus tut ihm Anteil machen und er sagt ihm, komm her, Thomas, schau, spür. Aber dann sagt ihm einen gewissen Satz, glückselig bist du. Aber noch glückseliger sind diejenigen, die nicht gesehen haben und dennoch glauben. Ja? Deswegen, was für eine Art von Menschen werden die Menschen sein vor der Wiederankunft Jesu Christi? Menschen, die gleichgültig sind. Und diese Gleichgültigkeit betrifft nicht nur die Menschen draußen. Diese Gleichgültigkeit infiltriert sich auch leider Gottes in der Gemeinde. Wir sprechen oftmals über die Wiederkunft Jesu Christi und es geht an uns vorbei. Wisst ihr, was eine der tragischsten Dinge sind, die überhaupt über einen Menschen oder über einen Christen kommen kann? Dass wir interessierter sind über die Tatsache, dass Jesus Christus eines Tages kommt. Und wir philosophieren und sprechen, wie wird dieser Tag wohl sein? Werden die Kleider zurückbleiben? Wird es einen Plan B geben? Wird es eine Möglichkeit geben, nachdem alles vollendet sein wird? Und irgendwie, und Gott schaut auf uns und sagt, ihr seid mehr interessiert über den Tag meiner Wiederankunft als über meine Gegenwart in eurem Leben. Wie würde es sich ein junges Mädchen, eine junge Frau, ja, die bereit ist zu heiraten, und der zukünftige Ehemann tut gar keine Zeit mit ihr verbringen und sagt, wir sehen uns am Tag der Hochzeit. Würde sich diese Frau fühlen? Oder umgekehrt. Die Frau sagt zum Mann, wann haben wir die Hochzeit? In 10 Monaten sehen wir uns. Ja, nicht so toll. Wie fühlt sich Jesus? Dass wir jahrelang leben können ohne ihn. Und er sagt, ich bin hier anwesend. Du interessierst dich, Daniel, so sehr und fragst dich, wann komme ich, ja? Aber die wunderbare Nachricht, die wir haben, ist, Jesus Christus, obwohl er hier nicht physisch anwesend ist, ist er spirituell gegenwärtig. Und er spricht zu uns durch Lieder, durch das Wort, das gepredigt ist, durch die Gedanken, die Gott in deinem Herzen legt. Gott spricht zu dir. Bist du achtsam? Und die zweite Kategorie von Menschen, neben dem Noah, tut er auch den Lot in das Gespräch mit einbinden. Und er sagt, ebenso ging es auch in den Tagen Lots zu. Sie aßen, sie tranken, sie kauften und verkauften, sie pflanzten und bauten. An dem Tag aber, als Lot aus Sodom wegging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und vertilgte alle. Ein ähnliches Szenario. Ja, gewisslich, wir können so leben, wie wir wollen, es wird nichts geschehen. Was tut Jesus Christus dort wieder indirekt ansprechen? Beim Noah weiß die Gleichgültigkeit. Gültigkeit, ein Desinteresse. Zu der Zeit Lots war es ein steigendes, unmoralisches Leben. Die Moralität war etwas ganz Normales. Um wie viel mehr jetzt? Die Menschen schämen sich einfach um nichts mehr. Ja? Denkt es nur mal ganz konkret, ganz sachlich. Ja? In Österreich darf man in den Schulen, ob ich dafür bin oder dagegen, ja, das bleibt nebensächlich. Es ist einfach der Gedanke, ja. Eine Vollverschleierung ist nicht erlaubt in Österreich, ja. Das ist gesetzlich von den Politikern so gegeben, ja. Aber freizügig, nackt in Österreich, so habe ich gar kein Problem, ja. Aber wenn man ein Schamgefühl hat, wenn man nicht alles preisgeben möchte, die Menschen haben ein Problem damit, ja. Die Menschen schämen sich nicht. Die Menschen kommen und ich hatte Arbeitskollegen, die besoffen in die Arbeit gekommen sind, die haben sich gelobt, ja. Dass sie vor 2 Tagen umgekippt sind, dass sie betrunken waren und die haben noch am nächsten Tag betrunken gerochen und waren auch betrunken, ja, in der Arbeit. Und die loben sich. Und dann schauen wir auf uns Christen. Bist du ein Christ? Nein, ich bin kein Christ. Und wir schämen uns. Wir schämen uns um die Werte, ein heiliges Leben zu führen. Und wenn dich jemand fragt, wieso rauchst du nicht? Ist nicht gesund zu rauchen. Wieso trinkst du nicht? Ja, schadet der Leber. Ist halt nicht gesund. Wieso schaust du nicht schmutzige Sachen an? Ja, ich will meiner Frau treu bleiben und mehr. Nein, ich bin ein Christ, weil ich Werte habe in meinem Leben. Ich rauche nicht durch die Tatsache, weil es schädlich ist für mein Leib. Natürlich, es ist auch schädlich. Aber ich rauche nicht, weil es schädlich ist für meine Seele. Weil ich an ein ewiges Leben glaube, deswegen rauche ich nicht. Ich trinke nicht, weil es schädlich ist für die Leber. Es ist gewisslich schädlich, ja. Aber ich trinke nicht, weil ich meinen Herrn mit ganzem Herzen, mit ganzem Verstand lieben möchte. Weil das erste Gebot ist. Und ich das erste Gebot nicht einhalten könnte. Deswegen trinke ich nicht. Deswegen schaue ich keine Pornografie. Deswegen tue ich all diese Sachen nicht machen. Nicht, weil mich jemand zwingt, sondern weil ich meinen Gott liebe. Der Herr helfe uns dabei. Deswegen, Jesus spricht zu uns, wie die Zeit vor seiner Wiederkunft sein wird. Die zweite Tatsache, neben der Tatsache, dass wir den Tag nicht wissen, wann er kommen wird, ist, die Wiederkunft Jesu Christi ist etwas Echtes, etwas Reales. Viele werden vielleicht hier meinen, ja, Kriege haben wir schon gehabt, früher schon, war ja viel schlimmer während des Zweiten Weltkrieges. Jesus Christus hat im Alten Testament und Gott durch verschiedene Propheten hinsichtlich des ersten Kommens Jesu gesprochen. Wenn eine einzige Prophezeiung erfüllt wäre, ja, wäre schon etwas Übernatürliches. Ja, ganz konkret, Mika im Alten Testament spricht über den Geburtsort des kommenden Messias. Ja, hunderte von Jahren. Und er sagt, Bethlehem wird der Geburtsort sein. Und raten Sie, wo Jesus Christus geboren wurde. In Bethlehem. Es war aber nicht nur eine Prophezeiung. Es kommt die nächste Prophezeiung, die Art und Weise, wie der Messias geboren wird. Durch eine Jungfrau, nicht durch eine junge Frau, durch eine Jungfrau. Sie hatte keine Beziehung mit einem Mann. Jetzt schwanken wir schon ein bisschen. Zufall, kann das sein? Die Bibel spricht dann über die Art und Weise, wie der Messias verkauft wird. Nicht nur die Art und Weise, sondern um wie viel Geld. 30 Silberlinge. Um wie viel, glaubt ihr, hat der Judas den Jesus Christus verkauft? Nicht 99, nicht 28, nicht 100, sondern genau 30 Silberlinge. Zufall. Und die Art und Weise, wie er sterben wird. Jesaja 53 steht, er wurde durchbohren. Kann das Zufall sein? Und wenn wir all diese Tatsachen ins Leben führen und uns vor Augen schauen, dann stellt sich die Frage, wenn beim ersten Kommen des Messias alle Prophezeiungen in Erfüllung gegangen sind, glaubt ihr dann, Gott wird nicht die Kraft haben und die nötigen Mittel, die er verwenden wird, dass auch bei der Wiederkunft des Herrn Jesus Christus er alles einhalten wird, wie er es gesprochen hat? Gewisslich. Gewisslich. Das zweite Kommen ist etwas Reales und es wird geschehen. Deswegen wieder, wir berufen jeden und ich berufe auch mich selber. Wie stehst du hinsichtlich dieser Tatsache, dieser Wahrheit? Ist es etwas Gleichgültiges für dich? Ich habe schon mal gehört, ja, wer weiß, kann sein, muss nicht sein. Leg es dir an Herzen, genauso wie der Bruder Philipp vorhin gesagt hat. Teste den Herrn, ja, prüf ihn, frage ihn, ganz konkret. Geh nach Hause und wenn der heutige Tag vorbei sein wird, wenn du in deinem Bett alleine sein wirst, Herr, gibt es dich? Sind diese Menschen verrückt? Sagen sie vielleicht nur Märchengeschichten, um uns Angst einzujagen? Ist es wirklich das? Glaubt's mir, Gott ist so sehr interessiert daran, dich zu erretten, mehr als du. Und weil Gott dich liebt und dich erretten will, wird er dir gewisslich antworten. Geh nach Hause und tu den Herrn testen. Als dritter Punkt. Das Kommen des Herrn Jesu Christi ist ein einmaliges und endgültiges Ereignis. Viele Ereignisse während des ersten Kommen Jesu Christi waren einmalig und die werden sich nie wieder wiederholen. Ganz konkret, die Geburt Jesu Christi, der wird sich nicht noch einmal in die Welt kommen, damit er geboren wird. Nein, der wurde einmal in dieser Welt geboren, 100% Mensch und 100% Gott. Es war ein einmaliges Ereignis. Die Kreuzigung war einmalig. Die Wiederauferstehung war einmalig. Die Christi Himmelfahrt, ja, das war ein einmaliges Ereignis. Wisst ihr, was jetzt kommt? Es kommt und es steht ein zukünftiges Ereignis vor uns, das genauso einmalig sein wird. Und das spricht die Bibel über die Entrückung der Kirche, die Entrückung der Gläubigen. Diejenigen, die an Gott glauben, spricht die Bibel über einen Moment in der Geschichte der Menschheit, wo Gott seine Braut zu sich holen wird. Wisst ihr, was jetzt traurig ist? Während dieser Ereignisse gibt es ein gewisses Muster, ja. Das Muster ist, es gab immer mehr Zeugen. Ja? Bei der Geburt Jesu Christi gab es ganz wenige Zeugen. Bei der Kreuzigung Jesu Christi gab es mehr Zeugen. Soldaten, Pharisäer waren dort, Schriftgelehrten, Frauen waren dort. Bei der Wiederauferstehung Jesu Christi spricht die Bibel über mehr als 500 Zeugen. Beim zweiten Kommen Jesu Christi in Offenbarung Kapitel 1 mit Vers 7 steht, jedes Auge wird ihn sehen. Jedes Auge wird ihn sehen. Wisst ihr, was die traurige Tatsache sein wird? Einige Menschen werden ihn von unten sehen, andere von oben. Einige von unten werden anrufen und sagen, mein Freund, mein Schulkollege. Und keine Antwort kommt dort. War der nicht Christ? Hat er nicht mir schon mal irgendwas über ein zweites Kommen gesagt? Wieso antwortet er mir nicht? Du rufst dann die Mutter an, die gläubig war. Und du hast gesagt, das sind Märchengeschichten, die sie immer vor dem Schlafen, ja, es kommt ein Herr, es kommt ein Tag. Und du rufst die Mutter an, die hebt nicht ab. Du denkst, der hatte ich nicht einen Arbeitskollegen, der mir immer über Keuschheit, über Frieden, über ein Leben nach dem Tod gesagt hat. Und ich rufe ihn mal an, der hebt nicht ab. Die Menschen werden schreiend auf die Straßen gehen und sagen, war es das wirklich jetzt? War jetzt das zweite Kommen Jesu Christi mehr als das? Die Kirchen werden voll sein. Die Priester werden in die Kirchen gehen, die nicht so gelebt haben, wie die Bibel es verlangt. Pastoren vielleicht, ich vielleicht, Gott bewahre. Ja, die Menschen werden aufschauen und sagen, Herr, gibt es nicht einen Plan B? Ich glaube jetzt. Jetzt glaube ich, komm auch für mich. Und es ist zu spät. Meine Lieben, das sind keine Märchengeschichten, damit wir euch erschrecken. Es geht nicht darum, Angst einzujagen. Ja, durch Angst bekehrt sich niemand. Sondern was ich euch mitteilen möchte, schenkt nicht mir Achtung, schenkt dem Wort Gottes Achtung. Schenkt dem Wort Gottes Achtung. Wenn Gott jetzt zu euch spricht, schaut nur mal raus, ja, es ist ein schöner Tag, die Sonne scheint, ihr seid wahrscheinlich gesund. Und der Mensch sagt, ich habe keinen Bock auf Jesus, nicht heute, nicht heute. Und dann kommt Schmerz, dann kommt Verfolgung. Dann kommen Kriege, dann kommen Hungersnöte, dann kommt der Tod vielleicht in deinem Familienkreis, nicht du selbst. Und was machen wir? Anstelle, dass wir sagen, Gott, sagen wir, Gott, wo bist du? Und Gott ist hier. Du bist gesund hier gekommen. Wie viele Beweise brauchst du, dass Gott dich liebt? Andere Menschen sind in der Psychiatrie. Andere Menschen sind vielleicht schon tot. Und du bist hier. Ist es nicht die Gnade Gottes, die zu dir spricht? O Herr, hilf uns, dass wir deine Gnade annehmen. Und als vierter Punkt, das Kommen des Herrn Jesu Christi wird zwei Auswirkungen haben, so wie das Thema des heutigen Abends, nämlich Gnade und Gericht. Gnade ist für diejenigen, die das Wort Gottes angenommen haben. Und es steht im 1. Thessaloniker Kapitel 4 mit 15, denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihm entrückt werden in Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft und so werden wir mit dem Herrn alle Zeit sein. So tröstet nun einander mit diesen Worten. Für diejenigen, die glauben, ist das ein Trost, ein Wort des Trostes, zu wissen, diese Welt hat ein Ende, der Schmerz hat ein Ende, die Sünde hat ein Ende, all diese Beklagen und die Bürden, die uns auferlegt werden, das hat ein Ende, das ist ein Trost. Aber es gibt noch einen zweiten Teil. Für die Menschen, die nicht glauben, die sagen, das ist nur... Das sind Fantasien. In 2. Thessalonicher Kapitel 1 mit 7 steht, bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her, mit den Engeln seiner Macht im flammenden Feuer, wird er Vergeltung üben an denen, die Gott nicht anerkennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind. Diese werden Strafe erleiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Kraft an jenem Tag, wenn er kommen wird. Ich wünsche, ihr könntet vor Augen halten den nächsten Punkt, ja. Wenn wir über die Hölle sprechen, das ist oftmals ein sehr, sehr unangenehmes Thema, die Sünde anzusprechen, sehr unangenehm für uns, ja. Viele Menschen wollen nicht an Gott glauben, weil sie sagen, okay, ich kann seine Gnade akzeptieren, aber Gericht, Gerechtigkeit, Hölle, ewige Verdammnis, das ist nicht etwas, was man leicht schlucken kann. Wieso muss es ein ewigliches Gericht sein und eine ewige Trennung vom Angesicht des Herrn? Wisst ihr wieso? Könnte Gott nicht einfach sagen, ich vergebe dir? Das kann er und das macht er auch, aber nur während du lebst. Nachdem du deine Augen geschlossen hast und die Erde dich bedeckt hat, gibt es keine Möglichkeit mehr, Vergebung zu erhalten. Nur jetzt hier, wenn du noch am Leben bist. Und die Bibel spricht über diesen Ort, ein Ort der Qual. Die Hölle ist nicht etwas Schönes, glaubt's mir, auch wenn es oftmals in Cartoons und Filmen und was weiß ich von der Gesellschaft so dargestellt wird, als wäre es ein bestimmtes Purgatorium. Gott wird mich sicher nicht dort eine Ewigkeit leiden lassen. Ja, ich habe gesündigt, ich bin nicht Hitler, ich bin nicht der Stalin, ich bin nicht irgendeiner, der Tausende von Menschen getötet hat. Nein, für eine Sünde ist Jesus Christus in diese Welt gekommen. Wenn ein einziger Mensch auf dieser Welt gelebt hätte, so wäre für diesen einen Mensch gekommen. Und wer ist dieser eine Mensch? Du bist dieser eine. Für dich ist Jesus Christus gekommen. Wenn wir uns selber errettet hätten können, so wäre das Opfer Jesu Christi umsonst gewesen. Er hätte einfach gesagt, Daniel, mach mal ein paar gute Werke. Aber wir wissen, dass durch unsere Werke können wir uns nicht selber erlösen, erretten. Wir brauchen jemanden von außen. Und dieser jemand ist Jesus. Und jetzt gibt es Menschen, die sagen, ich will das nicht. Ich will das nicht. Ich will nicht, dass irgendjemand für mich stirbt, wieso auch. Ich will nicht, dass ich irgendjemandem diene, mich niederbeuge, mich erniedrige. Ich bin jemand, ich habe eine Position. Wisst ihr, was die Bibel sagt? Jedes Knie, ob er es will oder nicht, ob freiwillig oder unfreiwillig, jedes Knie im Himmel, auf Erden und unter der Erde wird sich vor dem allerhöchsten Gott Jesu Christi beugen. Möchtest du es nicht freiwillig tun? Das bedeutet nicht, dass Gott ein Tyrann ist, sondern es bedeutet, dass Gott dir die freie Möglichkeit gelassen hat, zu entscheiden, hier auf Erden mit Jesus und dann eine Ewigkeit mit ihm oder hier auf Erden mit dir allein, mit dem, was du dir erhoffst. Ja, ob wir es wollen oder nicht, glaub mir, meine Lieben. Jeder hat ein Herr in seinem Leben. Entweder ist der Herr Gott oder es ist der Satan, es ist das Fleisch, es ist das Ego. Und Jesus sagt, Daniel, du wolltest mich nicht in deinem Leben. Und ich respektiere deine Entscheidung. Deswegen gebe ich dir eine Ewigkeit getrennt von mir. Die Hölle, wisst ihr, wieso die Hölle so schlimm ist? In erster Linie, die Hölle ist ein Ort der Qual. Es ist nicht etwas Schönes. Die Hölle ist ein Ort der Erinnerungen. Wir meinen oftmals hier auf Erden, ich habe vergessen, ja, wir vergessen viele Sachen. In der Hölle gibt es das nicht. Weil Jesus Christus jemand anspricht, jemand, der Lazarus ist und einen Reichen. Und dieser Lazarus ging in den Schoß des Abrahams, der Reiche aber ging in die Hölle, in den Hades. Und von dort aus blickt er hinauf und sagt, Abraham, gib mir nur ein bisschen an Wasser, einen Tropfen Wasser. Und wisst ihr, was dort der Abraham ihm antwortet? Erinnere dich an deine Lebzeit. Erinnere dich, dass du von deinem Schulkollegen über mich gehört hast. Erinnere dich, dass du ein Flyer in die Hand gedrückt bekommen hast. Erinnere dich an die Gesänge, die gesungen wurden, an das Wort, das verkündigt wird, an deine Mutter, die für dich geweint hat, an deinen Vater, der für dich gefasst hat. Erinnere dich, Daniel. Es ist ein Ort der Erinnerung und du kannst nicht fliehen, du kannst nicht flüchten. Es ist eine Ewigkeit und das ist der dritte Punkt. Es ist ewig. Meine Lieben, wir können uns oftmals nicht vorstellen, 2 Tage Zahnschmerzen zu haben. 2 Tage, ja, versucht es mal, ja, ich möchte es nicht versuchen. Geschweige davon, 10 Jahre Zahnschmerzen zu haben, ohne zu einem Zahnarzt zu gehen. Können wir uns vorstellen, was es bedeutet, nicht Hunderte und nicht Hunderttausend von Jahren, nicht einmal Milliarden Jahre. Es ist eine Ewigkeit getrennt von Gott. Wer wünscht sich das? Und die Menschen werden dann alles tun und versuchen, Gott, ich würde jetzt glauben. Ich würde jetzt mein Leben hingeben. Ich würde jetzt beten. Ich würde jetzt nach vorne kommen und sagen, ich glaube an dich. Es ist zu spät. Hier auf Erden ist Jesus Christus dein Freund und in der Ewigkeit wird er dein Anwalt sein. Bruder Philipp hat gesagt, niemand wird vor Gott stehen ohne Sünde. Aber wir haben einen Anwalt, der dann sagen wird, nein, Vater, ich bin für ihn gestorben und er hat mich akzeptiert. Aber wenn Gott hier auf Erden nicht dein Freund ist, dann lass mich dir eines sagen, dann wird er hier dein Feind sein und in der Ewigkeit dein Richter. Deswegen akzeptiere Jesus nicht aus Angst. Gott spricht zu dir, weil er dich liebt. Und möge der Herr uns dabei helfen. Amen. Und 4 Punkte, ganz konkret. Wenn das zweite Kommen Jesu Christi etwas so Reales, so Echtes ist, wie können wir uns auf diesen Tag vorbereiten? Ganz konkret. Der erste und wichtigste Punkt ist, dass man Gott erkennt, nicht über Gott weiß. Viele Menschen sagen, ich verstehe, was Gott von mir möchte. Ist nicht genug. Ich weiß, dass Jesus Christus geboren wird. Ist nicht genug. Ich weiß, dass ein Tag des Gerichts kommt. Das ist nicht genug. Jesus Christus wünscht sich, dass wir Erkenntnis haben. Was bedeutet Erkenntnis? Erkenntnis geht Hand in Hand mit Beziehung. Es bedeutet, Beziehung zu haben, nicht Religion, nicht ein Moralkodex, nicht irgendwelche, ich muss in die Sonntagsschule gehen als Jugendlicher, ich muss Bibel lesen, ich muss beten. Natürlich, das muss man tun. Aber wir tun das nicht aufgrund dessen, weil ohne diesen Sachen würde uns Gott sofort auspeitschen. Nein, wir tun das, weil wir Gott lieben. Erkenntnis bedeutet, dass du Zeit investierst, dass du ihn lieb hast. Wie würde sich eine Frau, eine Ehefrau, ja, oder ein Ehemann fühlen, wenn sein Lebensgefährte, ja, die Frau, wenn sie den Mann hat oder der Mann die Frau, der keine Zeit mit ihr verbringt, gar nicht. Aber er sagt ihr, ich liebe dich, mein Schatz, wir sehen uns in 2 Wochen. Das ist keine Liebe. Liebe bedeutet, Beziehung zu haben, Erkenntnis, ja. Und das möchte Jesus von uns, dass wir ihn erkennen, nicht nur theoretische Sachen wissen. In Matthäus Evangelium 7,21 sagt Jesus, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen Werke vollbracht? Und dort ist eine Auflistung von Werken. Und Jesus sagt ihnen am Ende dann, ich habe euch nie gekannt. Das Tragischste, was es überhaupt gibt, meine Lieben, ist, dass eines Tages Jesus sagt, ich habe euch niemals gekannt. Könnt ihr euch das vorstellen? Bin ich nicht in die Kirche gegangen, Gott? Habe ich nicht gepredigt? Habe ich nicht gesungen? Habe ich nicht Pilgerreisen gemacht nach Jerusalem oder was weiß ich wohin? Habe ich nicht gespendet? Habe ich nicht Almosen gegeben? Habe ich nicht so viele gute Taten vollbracht? Und trotzdem sagt Jesus, ich habe dich nie gekannt. Es bedeutet, dort ist niemals eine echte Beziehung mit Gott. Es war nur Theorie. Was Gott sich wünscht, ist Beziehung mit ihm. Und möge der Herr uns dabei helfen. Am Tag des Gerichtes, meine Lieben, wird es gleichgültig sein, was für eine gesellschaftliche Position du hast, was für eine kirchliche Position du hast und auch ich. Es ist gleichgültig, was für eine Arbeit, gleichgültig, wie hoch wir uns ansehen oder wie niedrig uns die Gesellschaft darstellt. Das Einzige, was zählen wird, ist, ob du ein wahrhaftiger Christ warst oder nicht. Als 2. Punkt, neben der Erkenntnis, die Gott sich von uns wünscht, ist, dass wir, so simpel es auch klingt, dass wir Gott lieben, dass wir Gott wahrhaftig lieben. Ich glaube nicht, dass es eine Generation gab, die so sehr mit Gottes Namen im Mund war und mit diesen Slogans, mit diesen Aussprachen, ja, oftmals so billig, weil es uns nichts kostet. Es kostet mich nichts, außer den Versand zu zahlen und ja, das T-Shirt, das ich jetzt zahle, wo dann steht, ich liebe Jesus. Es kostet mich fast gar nichts in Österreich, ja, weil wir in einem freien Land leben, zu sagen, ich bin ein Christ, es kostet mich nichts. Was mich aber sehr wohl kostet, ist, wenn ich täglich gegenüber meinem eigenen Willen sterbe. Dass ich nicht meinen Willen tue, sondern den Willen des Vaters. Und das steht auch geschrieben im 1. Johannes 5 mit 3. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Dass wir seine Gebote halten. Wir alle kennen den Vers aus Johannes Kapitel 3 mit Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Und im 1. Johannes 3 mit 16 sagt, wir haben die Liebe Gottes erkannt, weil er sich selber hingab. Und jetzt ist die logische Frage, die wir uns dann stellen müssen, gibt es einen Mechanismus, gibt es einen Apparat, mit dem Gott unsere Liebe ihm gegenüber messen kann? Wir sagen nein. Ja? In der Küche haben wir das. Ja? Wir können Länge messen, wir können messen oder abwiegen. Ja? Doch. Es gibt ein Apparat, wie Gott unsere Liebe ihm gegenüber ermessen kann. Wisst ihr, was das Wort ist? Aufopferung. Durch unsere Aufopferungsbereitschaft ermisst Gott, wie sehr wir ihn lieben. Wenn wir seine Gebote halten und ihn lieben, nicht so, wie ich es möchte. Meine Lieben, ich gebe oftmals dieses Beispiel, wenn jemand in ein Restaurant geht und der Kellner bringt dir dann etwas, was du nicht bestellt hast. Und er sagt dir, ich glaube, dir wird wahrscheinlich mehr Schnitzel schmecken als Sarmale. Ja? Sagst, aber ich möchte Sarmale, nicht Schnitzel. Ja, das ist ein typisches rumänisches Essen, für diejenigen, die es nicht wissen. Dann denkst du dir ja nicht, du bist der Kellner, ich bin der Bediente. Es muss nach meinem Willen sein, ja? Ich zahle ja. Dann stellt euch wirklich mal ganz konkret die Frage, wie lieben wir Gott? Lieben wir ihn nach unseren eigenen Kriterien oder nach seinem Willen? Stellt euch mal vor, liebe Schwestern, der Ehemann kommt nach Hause und sagt, ich habe eine PlayStation 5 gekauft. Hier, bitte, Schatz, ich liebe dich. Sie wahrscheinlich denken, am Abend isst du auch deine PlayStation. Oder umgekehrt, die Frau kommt und sagt, Schatz, ich liebe dich. Hier hast du 10 neue Kleidungsstücke, die ich für mich gekauft habe. Das ist mein Beweis, dass ich dich liebe. Wieso tun wir das aber mit Gott? Ich liebe dich, Gott, aber nach meinem Willen, wie ich es möchte. Woher wissen wir, was Gott möchte? Wir haben es in der Bibel geschrieben. Wir haben es in der Bibel offenbart. Und möge uns der Herr helfen, dass wir ihn so lieben, wie er es von uns möchte. Die dritte Tatsache, wie wir uns vorbereiten können, und ich beende dann bald, ist, dass wir ein heiliges Leben führen, so zu leben, wie er es möchte, nicht wie ich es möchte. Zu leben getrennt von Sünde, getrennt von all den Sachen, die ihm nicht gefallen. Und möge uns der Herr auch in dieser Hinsicht helfen, dass wir ein heiliges Leben führen. Und zu guter Letzt, als vierter Punkt, 2. Timotheus 4 mit 7. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter an jenem Tag, zuerkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung oder seine Wiederkunft liebgewonnen haben. Was bedeutet das konkret? Dass man nach seiner Wiederkunft brennt, dass man nach Gott trachtet, dass man sich nicht schämt, dass man ein Christ ist. Ja? Stellt euch mal wirklich vor, ihr geht am Ende eines Arbeitslebens, ja, mit 65 Jahren, wenn man in Pension geht, und du als Frau wirst eingeladen, wenn der Ehemann, ja, seine Rentnerfeier hat, und plötzlich schauen dich all seine Arbeitskollegen an und fragen dich, wer bist du da? Sagst, ich bin seine Frau. Und all die Arbeitskollegen wussten nicht, dass dieser Mann eine Ehefrau hat. 25 Jahre. Würdest du dich stolz fühlen? Oder umgekehrt? Wisst ihr, was das Traurige ist? Wir können jahrelang als anonyme Christen durchgehen in dieser Gesellschaft. Und wir warten auf Gott. Und wir sagen, wir lieben Gott. In der Schule schämen wir uns. Auf den Straßen schämen wir uns. In der Arbeit schämen wir uns. Und wir sind nicht bereit, offenkundig zu sagen, ja, ich liebe Gott. Ich bin ein Kind Gottes. Ich vertrete christliche Werte, weil ich ihn liebe. Wir schämen uns. Und ich möchte beenden mit einem Endwort, nämlich, ich weiß nicht, wie viele von uns sich dessen bewusst sind, dass ein einziges Mal in der ganzen Bibel das Wort Maranatha vorkommt. Wisst ihr, was das Wort bedeutet? Maranatha bedeutet, komm, Herr Jesus. Ein einziges Mal. Und wisst ihr, was das Tragödischste dabei ist? Dieses Wort Maranatha, ein einziges Mal kommt es in der Bibel vor und es ist gebunden an einem Fluch. Es ist gebunden an einem Fluch. Wir denken dann, ist das nicht ein Widerspruch? Maranatha bedeutet, komm, Herr Jesus. Und vorher steht, wer den Herrn Jesus Christus nicht liebt, der sei verflucht. Wisst ihr, was der größte Fluch für die ersten Christen war nach der Lebzeit Jesu Christi? War nicht, dass du, keine Ahnung, keinen guten Job hast. War nicht die Tatsache, dass du verfolgt wirst. War nicht die Tatsache, dass dich der Chef raushaut und sagt, ja, such einen anderen. Nein, der größte Fluch für jemanden, der an Gott geglaubt hat, war, wenn ihm jemand gesagt hat, mögest du die Wiederkunft des Herrn Jesus Christus nicht sehen. Das war der größte Fluch für einen Menschen. Und jetzt frage ich euch und ich frage mich, wie sehr brennen wir nach der Wiederkunft Jesu Christi? Ganz konkret. Wir brennen nicht mehr. Wir warten darauf zu heiraten und es ist nicht schlecht. Wir warten darauf, einen neuen Job zu bekommen. Wir warten darauf, das neue Auto zu kaufen. Wir warten darauf, Kinder zu haben. Es ist nicht schlecht. Aber wenn sich unser ganzes Dasein nur um diese Sachen drehen, ja, Hygieneartikel, Schönheit, heiraten, kaufen, dann sind wir gar nicht besser als die Menschen zu der Lebzeit Abrahams oder Lots und auch der Zeit Noahs. Was Gott sich von uns wünscht, ist, dass wir nach Jesus Christus brennen. Und wenn du hier am heutigen Abend nach dieser Botschaft sagst, nein, Gott, komm nicht in einem Jahr, komm auch nicht heute, weil ich nicht bereit bin, dann gibt es eine gute Botschaft für dich. Gott ist noch nicht gekommen, Jesus Christus ist noch nicht gekommen. Und du hast die Möglichkeit, noch Buße zu tun, umzukehren, zu glauben, ihn akzeptieren als dein Retter und Heiland. Und wenn du bereit bist und sagst, ja, Herr Jesus, komm, so wie gelesen worden ist auf der Offenbarung, und du sagst, komm, Herr Jesus, ich bin bereit, dann halte an diese Hoffnung und wisse, dass wenn die Posaune erschallen wird, dass du gemeinsam mit all den liebenden Verwandten, mit deinem Vater, den du vielleicht nicht mehr siehst, weil er gestorben ist, mit deiner Mutter, mit deinen Schwestern, vielleicht mit deinem Kind, das Gott zu sich genommen hat, ja, mit all diesen liebenden Menschen und mehr als das, mit Jesus Christus werden wir uns eines Tages im Himmelreich wiedersehen. Und möge der Herr uns alle helfen, diesen Tag zu sehen. Amen.